Herzlich willkommen zu unserem Vortrag über die Kirche. Dabei geht es einmal um die Entstehung der Kirche, aber auch um die Frage, was ist denn die Kirche, ein Produkt der Geschichte und was für Kirchenmodelle und Kirchenbilder haben wir und interpretieren wir deswegen auch die Kirche. Der Vortrag orientiert sich am 13. Kapitel oder am 13. Abend aus dem Buch Grundkurs zum Glauben von mir, Peter von Briel. Aber es orientiert sich nur, der Vortrag nimmt sich schon so einige Freiheiten heraus. Ich möchte zunächst beginnen mit einer Verschiebung einer Strömung, die es in der Gesellschaft gab und jetzt eine neue daraus entstanden ist. Nämlich im letzten Jahrhundert noch, da gab es mehr so den Grundsatz Jesus ja, Kirche nein in der Gesellschaft, der war weit verbreitet. Warum soll man für seinen Glauben an Gott oder an Jesus auch noch Kirchensteuer zahlen? Man kann doch Gott auch ohne Weihrauch oder Bischofsmütze oder Weihwasserbecken lieben und zu ihm beten. Da gab es damals in weiten Kreisen gar keine große Diskussion. Die Kirche, die stört eher beim Glauben. Sie war lästig und vor allem auch teuer. Heute scheint sich der Trend gelegentlich genau ins Gegenteil zu kehren. Kirche ja, aber Jesus nein. Denn immerhin bietet die Kirche so feine Sachen an wie Jugendarbeit und offene Treffs, Heime, Billardturniere, Surffreizeiten auf dem Eiselmeer, noch Tage religiöser Orientierung, selbst wenn sie von der Kirche finanziert werden, werden von Schülern gerne angenommen, vorausgesetzt, dass dort nicht so viel über Gott gesprochen wird. Kirche ja, aber Jesus nein. Aber beides, sowohl Jesus ja, Kirche nein, als auch der umgekehrte Kirche ja, Jesus nein, ist noch nicht einmal, sagen wir mal, eine Halbfettversion unseres Glaubens. Ein Glaube ohne Kirche ist genauso hohl wie eine Kirche ohne Glaube. Und das möchte ich ein kleines bisschen deutlich machen, indem ich jetzt in einem ersten Teil vier Kirchenmodelle durchgehe. Die ersten drei sind alle noch nicht so richtig perfekt. Sie sind nicht falsch, aber als komplettes, vollständiges Kirchenmodell sind sie nicht ausreichend. Dem vierten Kirchenmodell würde ich dann etwas vorstellen, das die anderen drei mit hineinnimmt und zusammenfasst, aber dann zu einem vollen Verständnis der Kirche erst führt. Das erste, der erste Versuch, sagen wir mal, die Kirche als Hüterin der Offenbarung anzusehen, ist, wie gesagt, nicht falsch, aber dann, sagen wir mal, noch relativ kalt, wenn es darum geht, zur eigentlichen Quelle zu kommen. Zunächst ist die Kirche ja auch das, was sie auf den ersten Blick zu sein scheint, nämlich eine konservative Vereinigung. Konservativ meint dabei nicht unbedingt rückständig oder zurückgeblieben, obwohl diese Begriffe gar nicht so falsch sind, sondern bewahrend, von lateinisch conservare. Eine Konservendose zum Beispiel soll auch ihren Inhalt bewahren, möglichst frisch. Ja. Die Kirche bewahrt einen Schatz, die Offenbarung, die uns durch Jesus Christus gegeben wurde. Denn das, was Jesus gesagt und getan und gelehrt hat, das findet sie ja eben nicht ausschließlich in der Bibel. Die Bibel ist eigentlich nur das Echo dessen, was Jesus bzw. Gott sein Vater getan hat. In der Heiligen Schrift findet sich schließlich nur das, was Jesu Wirken in den Menschen ausgelöst hat. Selbst hat Jesus ja nichts aufgeschrieben. Allerdings ein Echo schon ganz besonderer Güte, ein, wir sagen, geistgewirktes Echo. Die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, haben den Beistand des Geistes, der gut aufpasste, dass das Wirken Jesu zwar in menschlichen Worten und Erfahrung gekleidet wurde. Paulus schreibt, wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Dass aber die eigentliche Botschaft dadurch nicht überdeckt oder verfälscht wurde. Das nennen wir inspirierte Schrift. Nun könnte es natürlich so sein, dass damit das, ich sage mal, institutionelle Wirken des Geistes zu Ende ist. Also, dass der Geist hineinwirkt in diese Welt, überprüfbar in einem gewissen Rahmen, dass das so damit abgeschlossen ist mit der Erstellung der Heiligen Schrift. Vielleicht hat der Geist sich nach der Vollendung der Bibel darauf beschränkt, jedem einzelnen Christen nur noch beizustehen, wenn er darin liest. Das glauben die allermeisten unserer protestantischen Freunde. Die katholische Kirche nimmt aber eine andere Stelle aus dem Evangelium des Johannes sehr ernst. Dort heißt es, dass Jesus noch viel mehr gesagt und getan hat und dass die Welt die Bücher nicht fassen könnte, würde alles aufgeschrieben. Soll das etwa alles verloren sein? Nein. Das meint zumindest die katholische Kirche. Sie ist davon überzeugt, dass der Glaube und alles Glaubenswissen, vor allem der lebendige Glaube, in der Kirche weitergegeben und dann durch den Geist gewirkt, lebendig bleibt. Die Kirche ist also konservativ. Wenn das mal als Vorwurf formuliert wird, dann antworte ich gerne mal, klar, muss sie ja auch. Wir brauchen die Kirche als eine konservative, das heißt bewahrende Gemeinschaft. Ohne sie hätten wir keine Verbindung mehr zum historischen Jesus. Aber das ist natürlich eine ziemlich kalte Bestimmung von Kirche. Tut die Kirche nicht so, als wäre sie eigentlich viel mehr? Für eine lebendige Konservendose, die nichts anderes zu tun hat, als einen Inhalt zu bewahren, da feiert sie doch ziemlich pompös, anscheinend sich selbst. Warum eine Kirche mit Papst, mit Bischof, mit Priester, mit Petersdom und Papamobil und so weiter? Und viele würden, wenn das der erste Versuch ausreichend sein sollte, antworten, nein. Eine solche Kirche brauche ich nicht. Nein, danke. Deswegen wollen wir einen zweiten Versuch starten. Die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden. Die Kirche ist nämlich eben nicht nur eine kalte Konservendose, sie ist und hat den Auftrag, zu konservieren und zu bewahren. Sie konserviert auch die Botschaft Jesu, aber eben nicht mit künstlichen Konservierungsmitteln oder Tiefkühltemperaturen, sondern durch einen gelebten Glauben. Was Jesus uns aufgetragen hat, bleibt lebendig und hat deshalb Bestand. Die Kirche, so könnte man sagen, ist so eine Art Fanclub Gottes. Die Beschreibung der Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden ist eine anerkannte Selbstbezeichnung der Kirche. Und dennoch liegt in ihr der Keim für ein seltsames Missverständnis. Doch da stellen wir fest, dieser zweite Versuch, die Kirche zu beschreiben, ist immer noch nicht ausreichend. Denn in diesem Begriff liegt vor allem der Gedanke, den wir Deutschen immer ganz schnell im Hinterkopf haben, wenn wir so etwas hören, nämlich an einen Verein. Also, ich entwerfe jetzt mal ein sehr absurdes Bild, aber so ein typisches deutsches Vereinsbild von Kirche. Versetzen wir uns in der Fantasie eines Deutschen zurück vor etwas weniger als 2000 Jahren. Da treffen sich dann zwei Menschen zufällig, sagen wir mal im Park von Antiochien, und kommen über ihren Glauben ins Gespräch und nach vorsichtigen Bekenntnissen zum Glauben an den einen Gott erkennen beide, dass sie auch ein sehr gutes Verhältnis zu Jesus Christus haben. Ja, überrascht finden sie so heraus, dass beide heimlich Jesus für Gottes Sohn halten. Über einen solchen unpopulären Glauben haben sie natürlich noch mit keinem anderen wirklich gesprochen. Beide glauben auch, dass Jesus Wunder gewirkt hat und eine ganz tolle Botschaft verkündet hat. Und in großen Teilen stimmen sie auch darin überein, dass diese Botschaft inhaltlich so und so und so beschrieben werden könnte. Wow, sagt der eine zum anderen. Wir sollten uns öfter treffen. Wer hätte gedacht, dass noch mehr Leute den gleichen Glauben haben wie ich? Das tat richtig gut, ihn mit dir geteilt zu haben. Und wie gesagt, wir sind immer noch in der Fantasie, ne? Fantasie eines deutschen Vereinsmeiers. Darauf erwidert der andere, warum warten? Lass uns doch eine Gemeinschaft gründen, einen Verein. Wir könnten sie Freunde Jesu nennen oder noch besser, wir nennen uns nach ihm Jesuaner. Klingt aber gar nicht so gut, sagt der andere. Wie wär's mit dem Wort Christen? Eine Gemeinschaft der Menschen, die an Jesus als den Christus glauben sollte, so heißen. Und wir können uns ja jede Woche treffen. Sehr gut, übermorgen ist Sonntag, da habe ich Zeit. Vielleicht bringe ich noch jemand mit, ich kenne da jemand. Den habe ich schon länger im Verdacht, ein Jesuaner, ach nee, ein Christ zu sein. Und so weiter. Ende der Fantasie. So war es natürlich nicht. Aber einige Christen denken sich, es könnte so gewesen sein. Die Menschen, die einen gemeinsamen Glauben haben, bilden einen Verein. Eine Gemeinschaft der Glaubenden, die Christen. Und nochmal wieder dieses Wort, ein Fanclub sozusagen. Bleiben wir mal in diesem Bild. Jeder Verein braucht eine Organisation. Deshalb, denken sich dann einige, hat sich dann damals selbstverständlich auch irgendwas wie ein Vorstand gebildet. Dessen Präsident wurde damals griechisch Presbyter genannt oder Ältester. Und den Oberpräsidenten für viele verschiedene Fanclubs nannten sie dann Aufseher auf griechisch Episkopus, heute Bischof. Und damit es keinen Streit gibt, zwischen den Bischöfen ist dann irgendeiner von denen Papst geworden. Und natürlich, so denkt man konsequent weiter, brauchen wir die Priester und Bischöfe nicht wirklich. Jesus hat sie ja auch nicht gewollt. Das hat sich ja alles erst später entwickelt und kann durch Mehrheitsbeschluss wieder abgeschafft werden. Zumindest wenn eine stimmberechtigte Vollversammlung aller Christen stattfinden würde, dann könnten sie das wieder alles abschaffen. Wer Ämter schafft, kann sie auch wieder abschaffen, wenn sie ihren Zweck nicht erfüllen. Das klingt sehr absurd, aber es gibt sogar Theologen, ausgebildete Professoren, die dieser Vereinsversuchung erliegen und davon überzeugt sind, dass Jesus eigentlich gar nicht an sowas gedacht hat und dass sich das alles nachher entwickelt hat, weil die Leute sagten, das brauchen wir, weil es praktisch ist. Josef Blank ist zum Beispiel einer, der viel darüber nachgedacht hat und in diese Richtung denkt. Nach Josef Blank ist die Kirche, also Nachfolge Jesu. Die Ämter und Strukturen haben sich nicht aus den Anweisungen Jesu ergeben, sondern sind Reaktionen auf die Notwendigkeit, die Botschaft Jesu und die gelebte Jüngerschaft lebendig zu erhalten. Der Gedanke, die Gemeinschaft der Glaubenden sei so etwas wie ein Verein, den die Christen selbst gegründet hätten, mit ihren eigenen Regeln, natürlich irgendwie an Jesus orientiert. Aber wenn sie sagen, das, was wir an Regeln damals aufgestellt haben, das müsste man heute anders fassen, um Jesus noch gerechter zu werden, das entspricht einem Wunschdenken vieler kritischer Christen. Aber es entpuppt sich bei näherem Nachdenken als ziemlich hohl und geistlos, im göttlichen Sinne des Wortes. Demnach wären alle Stellen im Neuen Testament, in denen Jesus Ämter schafft, eine nachträgliche Verfälschung durch die Kirche. Deshalb hat die katholische Kirche zwar das Bild der Gemeinschaft der Glaubenden als gute Beschreibung des sozialen Charakters der Kirche akzeptiert, aber mit einem wesentlich anderen Inhalt gefüllt. Es geht nämlich nicht darum, dass man sich trifft, um das Andenken an Jesus lebendig zu erhalten. Es geht darum, dass das von Gott geschenkte Heil lebendig bleibt und auch weiter vermittelt wird. Und damit sind wir bei einem dritten Versuch, die Kirche zu beschreiben. Die Kirche als Heilsgemeinschaft. In meinen einleitenden Worten habe ich gesagt, auch der dritte Versuch ist noch nicht so ganz treffend. Aber er kommt der Sache natürlich schon deutlich näher, wenn wir das eigentliche Wesen der katholischen Kirche versuchen zu begreifen. Dann ist die Konservendose, also das Bewahren einer Offenbarung, ganz deutlich wenig und einfach nur eine Gemeinschaft, eine Vereinsmeierei ist auch noch zu wenig. Mit dem Heil haben wir natürlich schon mal einen entscheidenden Punkt, denn es geht nicht nur darum, dass irgendetwas aufbewahrt wird oder dass Menschen sich selbst irgendwie treffen, sondern es geht darum, dass das, was Jesus den Menschen erwirken wollte, nämlich das Heil, dass das auch den Menschen heute noch zuteil wird. Und dafür würde ich ganz gerne einen erstmal ziemlich verrückt klingenden Satz hier ins Mikrofon sprechen, nämlich: Nicht die Mitglieder haben die Kirche ins Leben gerufen, sondern die Kirche hat ihre Mitglieder ins Leben gerufen. Das klingt natürlich unlogisch. Wie soll denn eine Kirche existieren können, die noch keine Mitglieder hat? Eine Gemeinschaft ohne Mitglieder gibt es nicht. Richtig. Die Kirche ist eben mehr als eine Gemeinschaft von Mitgliedern, die die Botschaft Jesu in ihren Mittelpunkt stellt. Jesus selber ist der Mittelpunkt und der Ausgangspunkt der Kirche. Als Jesus Christus Mensch wurde, begann bereits die Zeit der Kirche. Die Kirche ist der Leib Christi und in dem Augenblick, in dem Christus einen Leib angenommen hat, begann die Zeit der Kirche. So heißt es am Anfang des Johannesevangeliums: Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt. Und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die aus Gott geboren sind. Seit der Geburt Jesu begann also die göttliche Familie zu wachsen. Diese Menschen, die aufgenommen haben, was Jesus Christus ihnen sagt und damit letztlich auch ihn selbst aufgenommen haben. Alle, die Jesus aufnahmen, konnten Kinder Gottes werden. Nicht zunächst ein Glaubensverein, sondern eine Familienzugehörigkeit kennzeichnete den Beginn eines Kreises, den wir später Kirche nennen werden. Der Kreis der Familienangehörigen Jesu war zunächst auf den engsten Familienkreis beschränkt, also auf Maria und Josef. Dieser Kreis wurde zum ersten Mal erst 30 Jahre später erweitert, als Jesus 12 Jünger, in Anlehnung an die 12 Stämme Israels, in seine Nachfolge berief. Jesus gibt diesen 12 Anteil an seiner Mission. Von seiner eigenen Vollmacht gibt er ihnen. Das heißt, er lässt sie mitwirken an seiner eigenen Macht. Auch die 12 können nun heilen und Dämonen austreiben. Und im Laufe seines Wirkens begann Jesus den 12 immer mehr seiner ureigenen Aufgaben und Vollmachten zu übertragen. Nach der Wunder- und Heilungsvollmacht erteilte ihn schließlich die göttlichste aller Fähigkeiten, die der Sündenvergebung. Im Johannesevangelium, jetzt allerdings im 20. Kapitel, also am anderen Ende des Evangeliums, heißt es: Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Er sendet nicht nur die Jünger aus, er befiehlt es ihnen geradezu. Im Matthäusevangelium ist eben von einem Missionsbefehl die Rede, im 28. Kapitel. Die Jünger insgesamt sind also mehr als nur Boten und Gesandte. Sie sind Stellvertreter des Herrn, wie die Apostel. Sie bilden buchstäblich Jesus selbst. Jesus vertraut also nicht nur darauf, dass seine Botschaft durch die Jünger weitergetragen wird. Also der erste Gedanke, die Weitergabe der Botschaft wie in einer Konservendose oder wie in dem Lied, die Sache Jesu braucht Begeisterte. Sondern er selbst lebt in seinen Jüngern. Nur wer an Jesus Anteil hat, der kommt zum Vater. Wir müssen also Jesus werden, um zum Vater zu gehören. Wir müssen Sohn werden, dann gehören wir zur engsten Liebesgemeinschaft überhaupt, der Dreifaltigkeit. Und Augustinus hat gesagt, wie das geschehen soll. Empfangt, was ihr seid, Leib Christi, damit ihr werdet, was ihr empfangt, Leib Christi. Und damit sind wir bei dem vierten Versuch, die Kirche zu verstehen, die die ersten drei in sich birgt, aber die das letztlich überbietet, indem sie sagt, die Kirche, das ist nicht nur eine Konservendose. Die Kirche, das ist nicht nur ein Verein, eine Gemeinschaft des Glaubens. Die Kirche ist auch nicht eine Heilsgemeinschaft alleine. Die Kirche ist Leib Christi. Deswegen lebt die Kirche von der Kommunion, der Eucharistie. Die Eucharistie ist das Sakrament, das uns zu einem zweiten Christus werden lässt. Wir werden Leib Christi, wenn wir seinen Leib empfangen und sind dann Kirche. Wir werden also in die Kirche den Leib Christi aufgenommen, indem wir uns durch den Leib Christi umgestalten lassen und selbst Leib Christi werden. Die Kirche als Leib Christi ist also tatsächlich eher gewesen als die, die daran Anteil haben. Zunächst ist Christus Mensch geworden und hat uns dann die Möglichkeit gegeben, wie er zu werden. Jesus hat sich selbst geopfert und ist für uns gestorben. Aber er ist zunächst allein der gerecht gewordene. Und er hat nun einen Leib, der gottfähig ist. Wir haben da erst einmal noch nichts von. Aber wir können Anteil erhalten an seinem Leben durch die Kirche, weil die Kirche die Fortsetzung seiner Menschwerdung, seiner Leibhaftigkeit ist. Was zu unserem Heil vor 2000 Jahren geschah, ist nicht aus, vorbei und vergangen. Leid, Tod und Auferstehung leben in der Kirche weiter. Wer in den Raum der Kirche tritt, der hat Anteil an Jesus. Es ist tatsächlich die Kirche und nicht meine eigene Vorstellung, die mir diesen Anteil schenkt. Gott gab alles, was er für uns getan hat, in die Hände der Kirche. Was ihr bindet, das ist gebunden, sagt er. Und allein die Kirche verbindet uns nun mit dem, was an uns geschehen soll. Weil es in der evangelischen Kirche allerdings keinen wirklichen Begriff von Kirche gibt, ist dort auch die Kirche nicht der Raum des Heils, in dem all das gegenwärtig ist, was Christus bewirkt hat. In der katholischen Kirche ist die Kirche aber mehr. Sie ist Leib Christi. Das Opfer Christi lebt in der Kirche, wie ein Duft, der in der Luft liegt, der bleibt und nicht vergeht und der unsere Sünden überdeckt und aufhebt. Aber das Einzige, was wir tun müssen, ist, diesen Duft einzuatmen, ihn in uns aufzunehmen, Anteil erhalten am Leib Christi, um mit ihm zu sterben und mit ihm aufzuerstehen. Das geschieht durch die Sakramente, vor allem durch das Sakrament der Taufe als Eingang in die Kirche und dem Sakrament der Eucharistie als ständige Rückbindung und Erneuerung. Wir empfangen den Leib Christi, damit wir selbst Leib Christi bleiben. Wie erhalten wir Anteil an Jesus? Vor allem eben durch die Taufe und die Eucharistie. Dazu gehören natürlich noch viele andere Dinge hinzu, viele Zeichen, die wir gerade in der katholischen Kirche haben. Aber eigentlich entscheidend ist vor allem das, was wir Sakrament nennen. Denn es reicht nicht aus, an Palmsonntag ein paar Palmwedel in die Hand zu nehmen. Dadurch wird kein Mensch erlöst. Am Karfreitag das Kreuz zu verehren, ist Ausdruck unserer Erlösung. Und in der evangelischen Kirche geht man eigentlich davon aus, dass alles, was wir religiös tun, Ausdruck unserer Religion ist. Aber die Erlösung wird durch unsere Kreuzverehrung nicht in Wirklichkeit bewirkt. Sie geschieht durch Jesus Christus. Das Gleiche gilt auch für das Entzünden der Kerzen in der Osternacht oder für den Empfang des Taufwassers. Und es reicht nicht, die Schrift zu lesen und sich innerlich mit ihm zu verbinden, was dort geschieht. Das ist alles wichtig. Aber wir erschaffen nicht die Erlösung. Gott gibt uns den Anteil daran. Und das ist das Wesentliche mehr gegenüber der Gemeinschaft der Glaubenden. In diesem Vereinsmodell schaffen sich die Menschen alles selbst, was in der Kirche ist. Und sie nehmen es als Zeichen ihres Glaubens. Und das ist auch schön und wichtig. Aber erst wenn wir die Kirche als Leib Christi, als etwas, das uns geschenkt wird, wo uns Anteil gegeben wird, begreifen, erst dann verstehen wir, dass wenn wir Palmsonntag und Karfreitag und Ostern nehmen, das Entscheidende, was die Kirche gründet, am grünen Donnerstag geschehen ist. In der Fußwaschung, die im Johannesevangelium an die Stelle der Eucharistie tritt, wird Petrus zunächst ein wenig unwillig. Herr, du willst mir die Füße waschen, ruft er. Und Jesus verrät ihn dann das Geheimnis der Eucharistie. Wenn du dir nicht die Füße waschen lässt, wenn du nicht die Eucharistie empfängst, könnte man übersetzen, hast du keinen Anteil an mir. Der Gründonnerstag, die Eucharistie, ist die Feier der Anteilnahme. Durch jeden Kommunionempfang werden wir hineingenommen in die Wirklichkeit der Kirche. Am Karfreitag feiern wir den Erlösungstod, an Ostern feiern wir die Auferstehung, aber das Hineingenommenwerden durch die Kirche, das geschieht durch das Geheimnis des Gründonnerstags, also durch die Eucharistie. Und so antwortet dann Petrus ja auch, dann Herr, wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Er hat verstanden, worum es in der Eucharistie geht. Doch Jesus wehrt ab, wer vom Bade kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Vom Bade, das ist die Taufe. In der Taufe sind wir in die Kirche aufgenommen worden. Nicht nur in die Gemeinschaft der Kirchensteuerzahler, sondern vor allem in die Teilhabe am Erlösungsgeschehen Jesu. Wir sind Leib Christi geworden, durch die Kirche. Erneuert und am Leben erhalten wird diese Wirklichkeit durch den Empfang der Eucharistie. Der Leib, der verhöhnt wurde, geschunden und getötet, wird uns in der Kommunion angeboten. Wenn der Priester spricht, der Leib Christi, so ist das eigentlich eher eine Frage. Das ist der Leib Christi, gestorben für die Sünden der Welt. Willst du den Leib empfangen und mit ihm eins werden? Und unsere Antwort lautet, Amen. Ja, ich will. Vertun wir uns nicht. Es verlangt schon eine Entscheidung von uns, und zwar eine, die Konsequenzen hat. Wenn uns der Priester in den Gottesdiensten, zum Beispiel am Karfreitag, den Leib Christi zeigt und fragt, der Leib Christi, dann bedeutet unser Amen, ja, ich will Teil dieses Leibes werden, ich will Anteil haben an dem Leib, der verhöhnt, verspottet, gequält und misshandelt wurde. Ich will Anteil haben an Jesu Leiden und Tod, um mit ihm zur Auferstehung zu gelangen. Wir feiern in jeder Messe Tod und Auferstehung. Wir haben Anteil durch die Messe nicht nur am gekreuzigten Leib Jesu, sondern auch, und noch viel mehr, an seinem Auferstehungsleib. Der Leib, der herrlich, auferstanden und mächtig über Zeit und Raum ist, der Leib des Auferstandenen. Und deshalb fragt uns der Priester mit der Leib Christi nicht nur am Karfreitag, sondern an jedem Ostertag und jeden Sonntag, von dem wir die Auferstehung Jesu wieder neu feiern. Und wiederum sollten wir uns gut überlegen, ob wir auch ein Amen sagen zu diesem Leib. Denn das bedeutet, dass du für diese Welt gestorben sein willst und nun für Gottes Welt lebst, anders sein willst, neu geschaffen, mit anderen Dimensionen und Werten. Amen, ich will teilhaben an dem Leib der Auferstehung, wird unser Leben verändern. Dieser Vortrag hat jetzt einen zweiten Hauptteil. Wir haben jetzt gerade die Kirchenmodelle kennengelernt und die gipfeln im Modell des Leib Christi, der allerdings die anderen Modelle nicht aufhebt, sondern mit in sich einschließt. Die Frage ist aber, wie ist das historisch gewesen? Wie hat sich die Kirche historisch entwickelt? Und da gibt es natürlich dann auch die Leute, die den Leib Christi, also die erste Existenz der Kirche, bevor es überhaupt die Mitglieder gab, wenn die so etwas ablehnen und sondern nur bei dem Vereinsmodell bleiben, dann hat man natürlich, wie Josef Blank, ich habe ihn schon erwähnt als Theologen, so eine Ämterentwicklung ohne Auftrag Jesu. Also Jesus hat gepredigt und hat gelebt, ist gestorben und auferstanden und danach haben sich die Leute überhaupt erst überlegt, wie soll denn die Kirche jetzt nochmal weiter existieren, was für eine Struktur soll sie haben, was für Ämter und wie soll sie jetzt hierarchisch geordnet werden. Es gibt natürlich dann den Gedanken, dass Jesus, wenn er Gott gewesen ist, das schon vorhergesehen hat. Und wenn er vor allem, das war ja unser Gedanke, die Kirche als erstes gegründet hat und fragt, und möchtet ihr jetzt in diese Kirche hineinkommen und dort mitmachen, dann hat er schon alles im Blick gehabt. Die Frage, ob die Ämterentwicklung ohne Auftrag Jesu geschehen ist, oder ob man von einer Stiftung der Kirche im Ganzen, inklusive von Ämtern und Strukturen, zumindest der wesentlichen Strukturen, durch Jesus ausgehen soll, dann stellt sich die ganze Entwicklung der Kirche auch ganz anders dar, bis hin zu der Frage, ob man heute vielleicht das Papstamt wieder abschaffen kann oder daraus ein Team machen könnte oder sonst irgendwas. Die einzige Möglichkeit, diese Frage jetzt zu entscheiden, ob Jesus eine Kirche gewollt und gestiftet hat oder eben nicht, weil er es gar nicht im Blick hatte, wäre vor allem erst einmal der Blick in die Bibel, also vor allem ins Neue Testament. Dort wird sich doch eigentlich zeigen, ob sich die Strukturen erst im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben oder ob schon Jesus bzw. die ersten Apostel Ämter und Strukturen im Blick hatten bzw. von ihnen schon geschaffen wurde. Leider ist das nicht ganz so einfach mit diesem Blick ins Evangelium und ins Neue Testament, weil die Vertreter der ohne Jesus-Kirche, also die Kirche, die sich ohne Auftrag Jesu entwickelt hat, unterstellen, dass spätere Jahrhunderte ihre Erfindungen rückwirkend Jesus und den Aposteln in den Mund gelegt hätten. Ja, denkbar ist er schon, aber dann eben nicht mehr nachweisbar. Ganz genau genommen gehört dieser Gedanke, also etwas hat sich später erst entwickelt, wurde aber rückwirkend dann Jesus in den Mund gelegt und heute kann man das nicht mehr nachweisen, in den Bereich der Verschwörungstheorien. Dazu gehören alle Theorien, die behaupten, ein geheimer Kreis habe nicht nur die Wirklichkeit manipuliert, sondern ebenso auch alle Beweise und Schriftstücke und Funde. Eigentlich gibt es für diese Verschwörung dann keine Beweise mehr, aber genau das wird in den Augen der Verschwörungsentdecker zum schlagkräftigsten Beweis. Dann heißt es nämlich, dass es keinerlei Hinweise auf diese Verschwörung gibt, ist auch der beste Beweis, dass es sich um eine geniale und tatsächliche Verschwörung handelt. Und viele argumentieren tatsächlich so. Gerade weil bestimmte Dinge im Neuen Testament nicht mehr zu finden sind, kann man daraus auch wunderbar ablesen, dass dieses Neue Testament manipuliert sein muss. Aber dagegen spricht ein ganz einfacher Grundsatz der Historiker. Eine Quelle gilt so lange als glaubwürdig, bis die Glaubwürdigkeit durch klare Hinweise widerlegt wurde. Wenden wir diesen Grundsatz aufs Neue Testament an, so ergibt sich ein ziemlich deutliches Bild. Gehen wir mal die verschiedenen Phasen der Kirchenentwicklung durch. Die erste wäre die der Urgemeinde. Man setzt sie so meistens bis 48 nach Christus an. Ist die Urgemeinde wirklich eine ämterfreie Zone gewesen? Es gibt schon in der Apostelgeschichte eine Beschreibung der Urgemeinde in den ersten Tagen und Wochen nach dem Pfingstereignis, die wirklich sehr ämterfrei und sympathisch klingt. Im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte heißt es: Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Gebet, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt, und der Herr fügte täglich ihre Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Zwei Kapitel weiter, im vierten Kapitel Apostelgeschichte, klingt es sogar noch schöner. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele und so weiter. Das klingt nun wirklich nach einer Gemeinschaft, in der es weder Amt noch Struktur noch Hierarchie gab. Klar, sagen natürlich die Vertreter der ohne Kirche Jesu, die Ämter haben sich ja erst später gebildet, als die Gemeinde größer wurde. Aber ein zweiter Blick in die gleiche Zeit der Urgemeinde und in die gleiche Quelle, nämlich die Apostelgeschichte, lässt ein anderes Bild entstehen. Wenn, dann müssen wir auch immer schon die ganze Apostelgeschichte lesen. Denn bereits vor diesem wunderschönen Bericht besteht Petrus darauf, dass für den Verrat des Judas ein Nachfolger gewählt werden muss. Dort heißt es, Kapitel 1 der Apostelgeschichte, ich zitiere Petrus, der gerade eine Rede hält, denn es steht im Buch der Psalmen, sein Gehöft soll veröden, also das ist Judas, und niemand soll darin wohnen, und sein Amt soll ein anderer erhalten. In Klammern, es steht dort Amt, noch bevor der Bericht von der schönen Urgemeinde kommt. Klammer zu, es geht weiter. Herr, zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Ende des Zitates. Also bereits vor der Schilderung der Urgemeinde wird zweimal von Amt gesprochen. Einmal das Amt, das der Judas hatte, und dann auch einmal das Apostelamt, das jetzt ein anderer übernehmen will. Gerade dass es Petrus ist, derjenige, der im Namen der Apostel die erste Predigt hält, zu Pfingsten, dem Gründungsfest der Kirche und dem Heiligen Geist, ergibt sich eben nicht aus dessen Begabung, sondern wohl allein aus dessen Amt als erster Apostel. Im Anschluss an die Predigt des Petrus, direkt vor dem gerade genannten Zitat aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte, stehen ein paar kleine Sätze, die bei der Schilderung der Urgemeinde gerne weggelassen werden. Dort heißt es, die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten, und dann heißt es, an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes, an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest, nicht etwa an der Lehre Jesu als einzige Richtschnur. Die Wunder und Zeichen der Apostel lassen die Gläubigen in Ehrfurcht erschauern. Einen deutlicheren Hinweis auf das ganz, ganz frühe Amt der Apostel als Lehrer, Autoritäten und Leiter der Gemeinde ist wohl kaum denkbar. Weitere Bibelstellen zu den Ämtern in den Urgemeinden, vor allem zur Rolle des Petrus, findet man zuhauf, wenn man nur ein wenig weiter in der Apostelgeschichte liest. Kommen wir also zu einem zweiten Gemeindemodell, von dem man nicht genau weiß, ob es wirklich stattgefunden hat als Phase in der Kirchengeschichte, weil es erstmal nur von Paulus als ein Gemeindemodell vorgestellt wird. Aber viele gehen davon aus, dass zu seiner Zeit, so um 55 nach Christus, es wirklich einmal so eine Zeit gegeben hat, in der es wiederum angeblich eine hierarchiefreie Zone gegeben hat und Paulus das beschreibt mit dem Leib und die vielen Glieder. Das findet sich im ersten Korintherbrief, im Kapitel 12, und es beginnt erst einmal wirklich so, als wenn es wieder ein Herz, eine Seele und alles in mehr oder weniger gleich sind. Ich lese jetzt nicht die ganze Stelle vor, sondern nur den Anfang. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allem. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft und einem anderen, ich erzähle jetzt nicht mehr weiter. Man kann sich das vorstellen wie eine Beschreibung jetzt dieses Vereinsmodells, das wir vorhin hatten. Im Fanclub Jesu finden sich verschiedene Begabungen. Und Paulus legt aber Wert darauf, dass keine Begabung besser ist als eine andere oder wichtiger wäre. Von Amt ist dort nicht die Rede. Aber wir müssen das Ganze natürlich auch zu Ende lesen. Wiederum im Kapitel 12 immer noch des 1. Korintherbriefs zum Ende hin, Vers 27 bis 29, heißt es dann nämlich, ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, die dritten als Lehrer. Es geht also nicht mehr um Gaben, die jemand hat, sondern um Ämter, in die jemand eingesetzt worden ist. Apostel, Propheten und ein Lehramt. Hierarchiefreie Zone? Eigentlich im Gegenteil. Das ganze Leibmodell des Paulus geht eben von einer Struktur aus und überträgt die Hierarchie des Leibes, also Kopf, Auge, Glieder, Füße, auch auf die Kirche. Paulus beschreibt gerade eben das Zusammenspiel von Ämtern und Aufgaben, von Gaben und Gnaden in der Gemeinde, und es beschreibt eben nicht die Tatsache, dass es solche Ämter und Aufgaben nicht gibt. Kommen wir also nun zu einer nächsten Phase. Je nachdem, ob die anderen überhaupt stattgefunden haben, wäre das dann die dritte Phase, das Gemeindemodell von Antiochien. Angeblich um 110 nach Christus, wobei das Datum sich aus der Tatsache ergibt, dass Ignatius von Antiochien in dieser Zeit einen Brief geschrieben hat. Und in diesem Brief ist das Amt nun in drei Stufen, also Bischof, Presbyter und Diakon, herausgebildet. Warum soll gerade in dieser Zeit das Bischofsamt entstanden sein? Der Fanclub Jesu, so sagt man, war bedroht und gefährdet. Von außen bedroht durch das erste Anzeichen der Verfolgung, durch Diffamierung und Ausgrenzung, von innen durch Streit, Spaltung, Rivalität und Irrlehre. Daher kam der Ruf nach einem starken Mann auf, dem Bischof. So hätten es gerne die Vertreter der Kirche ohne Jesus oder des Vereinsmodells. Aber das passt nicht. Denn es finden sich bereits in den frühesten Schriften des Neuen Testamentes, und das sind die Paulusbriefe, die zum Teil sogar noch vor den Evangelien entstanden sind, zahlreiche Hinweise auf das dreifache Amt. Im Brief an Titus, Kapitel 1, heißt es, ein Ältester, also ein Presbyter, soll unbescholten und nur einmal verheiratet sein, seine Kinder sollen gläubig sein, man soll ihnen nicht nachsagen können, sie seien liederlich und ungehorsam. Denn ein Bischof muss unbescholten sein, weil das Haus Gottes verwaltet. Er darf nicht überheblich und je zornig sein, kein Trinker. Und bei einem Brief an Timotheus heißt es, das Wort ist glaubwürdig. Wer das Amt eines Bischofs anstrebt, der strebt nach einer großen Aufgabe. Deshalb soll der Bischof ein Mann ohne Tadel sein. Nur einmal verheiratet, nüchtern, besonnen von würdiger Haltung. Und noch einmal im gleichen Brief an Timotheus Kapitel 3. Ebenso sollen die Diakone sein. Achtbar, nicht doppelzüngig, nicht dem Wein ergeben. Und so weiter. Beschäftigen wir uns an dieser Stelle jetzt nicht mit dem Zölibat, das also vom Bischof und vom Priester erwartet wird, er soll nur einmal verheiratet sein, das ist jetzt nicht unser Thema. Vielmehr wichtig ist, dass alle drei Zitate, Titus und Timotheus, aus der Zeit vor 67 nach Christus stammen. Die Behauptung, das Amt, vor allem des Bischofs, habe sich erst im 2. Jahrhundert entwickelt, hält einer Überprüfung nicht stand. Die Vermutung, die Kirche sei, zumindest in ihrer frühen Zeit, Verein oder Fanclub, aber zumindest hierarchiefrei gewesen, ist nur ein Klischee. Bleiben wir noch einmal bei diesem Klischee, das sich in vielen Köpfen festgesetzt hat. Der Verein der Christen habe sich historisch entwickelt und, um in einer bestimmten geschichtlichen Situation zu bestehen, Ämter und Strukturen einfach erschaffen. Erst das Ausbleiben der Wiederkunft Christi, die von den ersten Christen noch in unmittelbarer Zukunft, also quasi morgen oder zumindest nächste Woche erwartet wurde, haben die Jüngergemeinschaft dann irgendwie angefangen, sich dauerhafter selbst zu organisieren. Vorbild für das Amt des Bischofs und dann auch für das Amt des Priesters, Presbyters oder der Diakone sei, so sagt man, der römische Familienvater gewesen, der Pater Familias, der in der Antike eine außerordentliche Stellung und Bedeutung hatte. Und daraus wurden dann irgendwann die Stellvertreter Gottes, die Nachfolge der Apostel und schließlich auch das Papstamt. Das habe sich dann allerdings noch später herausgebildet, während der Bischof von Rom zumindest erstmal nur einen gewissen Ehrenvorrang hatte, weil die Apostelgräber von Petrus und Paulus dort verehrt wurden, wäre dann der Nachfolger des Petrus erst ab 330 nach Christus eine besondere Bedeutung zugekommen, weil dann Rom Hauptstadt des Römischen Reiches war und der Kaiser sich dem Christentum zugewandt hatte. Die Ämter seien also keine Vorgaben durch Jesus, sondern menschliche Einrichtungen, um die jesuanische Botschaft zu bewahren. Soweit das Klischee. Entspricht diese Sicht, also dieses Entwicklungsmodell der Wirklichkeit? Tatsächlich finden sich in den Evangelien keine Amtsbezeichnungen, keine Einsetzung der Sakramente. Erst in den Paulusbriefen und der Apostelgeschichte sind diese jedoch dann zahlreich und deutlich entwickelt zu finden. Aber daraus zu schließen, dass Jesus zu diesen Dingen nicht nur nichts gesagt habe, sondern überhaupt kein Interesse an der Struktur der zukünftigen Gemeinde gehabt habe, das ist dann doch wohl ein wenig vermessen. Tatsächlich hat Jesus nicht nur Ämter im Blick gehabt, sondern vielmehr, er hat eine Kirche im Blick gehabt. Wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, den Willen Jesu, eine Kirche zu gründen, nur an der Ämterfrage festzumachen. Jesus hat eben nicht vor allem Ämter gestiftet, sondern er hat eine Kirche gewollt. Das zeigt sich in den von ihm persönlich erlassenen Gemeinderegeln, mit denen ich jetzt diesen Vortrag beschließen will. Da sagte Jesus zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, ihr wisst, dass die Herrscher, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Jesus hat die Zukunft im Blick und weiß, in der Zukunft wird es eine Kirche geben, weil ich sie will. Und in dieser Kirche sollt ihr einander dienen. Oder bei Matthäus heißt es, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm hin und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm ein oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Das sagt Jesus nicht im Hinblick auf die Zeit, in der er selbst noch anwesend ist. Das sagt er im Hinblick auf die Zukunft in der Gemeinde, in der sie selbst versuchen muss, sich reinzuhalten, aber möglichst alle für sich zu gewinnen. Und weiter sagt er, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei meinen Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das bezieht sich auch auf eine Kirche nach Jesus. Und wiederum bei Lukas, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Verkauft euer Habe, gebt den Erlös den Armen und so weiter. Und schließlich bei Lukas im 10. Kapitel, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Alles das sind Gemeinderegeln. Keine Verhaltensweisen, denen Jesus sagt, so, während ich jetzt anwesend bin, ne, müsst ihr euch so und so benehmen, sondern wenn ich nicht mehr bei euch sein werde, dann macht es so. Dann wisst, ich bin immer dann, wenn ihr in meinem Namen versammelt seid, bin ich bei euch. Das gilt für die Zukunft. Der Versuch, Jesus die Gründung einer Kirche abzusprechen und die Entstehung der kirchlichen Strukturen als eine Reaktion der Christen auf eine geschichtliche Herausforderung darzustellen, mag reizvoll sein. Aber er steht im Kontrast zu der eindeutigen Aussage, die sich durch alle Bücher des Neuen Testamentes zieht, Jesus hat eine Kirche gewollt. Diese Kirche ist die Fortsetzung seiner Inkarnation. Und in dieser Kirche erlangen wir durch die Sakramente die Erlösung. In dieser Kirche werden die Sakramente aber durch Ämter gespendet, die Gemeinde durch Ämter geleitet, aber dieses Amt ist ein Dienstamt, so wie alles, was wir in dieser Kirche tun, ein Dienst sein soll aneinander, an der Welt, in dem Christus durch uns wirkt und er der ist, der fortwährend uns dient.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.